Wir wollen weiter fortfahren im Römerbrief, wo wir begonnen haben. Im ersten Kapitel sind wir stehen geblieben. Und zwar an der Stelle, wo der Paulus etwas von dem Zorn Gottes erklärt. Über den Zorn Gottes sich Gedanken zu machen, ist sicherlich nicht so erquicklich, so scheint es zuallererst. Aber wenn wir genauer hinschauen, werden wir feststellen, dass wir einiges lernen können. Denn es ist schon wichtig zu wissen, warum sich Gott aufregt und warum er zornig ist. Das heißt, auf der anderen Seite können wir lernen, wie können wir ihm, davor haben wir es heute Morgen schon gehabt, eine Freude machen. Wie können wir unser Leben recht ordnen? Und dazu wollen wir heute Morgen noch einmal von Vers 21 an, Römer 1, bis zum 32. Vers lesen. Also Römer 1, Vers 21 bis Vers 32. Denn obgleich sie Gott erkannten, haben sie ihn doch nicht als Gott geehrt und ihm nicht gedankt, sondern sind in ihren Gedanken in nichtigen Wahn verfallen und ihr unverständiges Herz wurde verfinstert. Da sie sich für weise hielten, sind sie zu Narren geworden und haben die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes vertauscht mit einem Bild, das dem vergänglichen Menschen, den Vögeln und Vierfüßigen und kriechenden Tieren gleicht. Darum hat sie Gott auch dahingegeben, in die Begierden ihrer Herzen zur Unreinheit, so dass sie ihre eigenen Leiber untereinander entehren. Sie, welche die Wahrheit Gottes mit der Lüge vertauschten und dem Geschöpf Ehre und Gottesdienst erwiesen anstatt dem Schöpfer, der gelobt ist in Ewigkeit. Amen. Darum hat sie Gott auch dahingegeben in den ehrenden Leidenschaften, denn ihre Frauen haben den natürlichen Verkehr vertauscht mit dem widernatürlichen. Gleicherweise haben auch die Männer den natürlichen Verkehr mit der Frau verlassen und sind gegeneinander entbrannt in ihrer Begierde und haben Mann mit Mann Schande getrieben und den verdienten Lohn ihrer Verirrung an sich selbst empfangen. Und gleich wie sie Gott nicht der Anerkennung würdigten, hat Gott auch sie dahingegeben, in unwürdige Gesinnung zu verüben, was sich nicht geziemt, als solche, die voll sind von aller Ungerechtigkeit, Unzucht, Schlechtigkeit, Habsucht, Bosheit, voll Neid, Mordlust, Streit, Betrug und Tücke, solche, die Gerüchte verbreiten, Verleumder, Gottesverächter, Freche, Übermütige, Prahler, erfinderischen, bösen, den Eltern ungehorsam, unverständig, treulos, lieblos, unversöhnlich, unbarmherzig. Obwohl sie das gerechte Urteil Gottes erkennen, dass die des Todes würdig sind, welche so etwas verüben, tun sie diese nicht nur selbst, sondern haben auch Gefallen an denen, die sie verüben. Bis hierhin. Ich möchte am Anfang noch kurz mit uns still werden und beten. Ach, Herr Jesus Christus, nun sitzen wir heute statt der Gemeinde in Rom vor diesem Text. Und wir wollen uns noch einmal fragen, was wir daraus lernen können. Bitte hilf uns, das Wort recht aufzunehmen, dass es Frucht in unserem Leben wirken kann, zu deiner Ehre und zu deiner Verherrlichung. Steh du uns doch jetzt bei. Oh, lass dein Wort aufleuchten in seiner ganzen Kraft und Gewalt und Macht, dass es unser Leben erschüttert, und dass es uns auf die rechte Bahn bringt. Danke, dass du jetzt selbst in unserer Mitte bist, Herr Jesus Christus. Und deine Hände auch heute Morgen gefüllt sind mit Lieblichkeit für uns. Amen. Also, wir belassen es bei der Überschrift, die wir nun schon zum dritten Mal haben. Gottes Zorn über den Menschen lehren und Auswirkungen dieses Zorns. Wir müssen uns immer wieder also vorstelle, dass dieser Brief hier keine theologische Vorlesung ist, die in einer Universität gehalten wurde. Und so um den Professor herum Theologiestudenten, die da also die Theologielehrer wollen, sondern dieser Brief wurde geschrieben an eine Gemeinde, die in Rom lebte, mehrere kleine Hausgemeinde wahrscheinlich, die unter schwierigste Umstände dort lebte. Da waren Alte und Kranke, da waren Junge, da waren Kinder, da waren Babys, so wie wir es bei uns im Grunde genommen auch haben. Da waren Reiche und Arme, da waren wahrscheinlich viele, viele Arme drunter, Sklaven. Da waren also Leute, die hatten mit ihrem Leben die größte Schwierigkeiten. Und jetzt müssen sie diese Worte hören. Irgendjemand hat sie dann also vorgelesen, diesen Brief des Paulus an die Römer. Und es hat ja wunderschön angefangen, eben mit dem Evangelium. So sagt es der Paulus, ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht, denn es ist Gottes Kraft zur Errettung für jeden, der glaubt. Und dieser Glaube, das wird hier betont, ist so wichtig für den Christen. Der Gerechte wird aus Glauben leben. Und als ob es dem Paulus hier durch den Heiligen Geist dann aufs Herz gelegt wurde, anschließend davon zu berichten, wie das denn sein kann, wenn jemand ganz und gar nicht glaubt. Und aus diesem Grund eben auch Gottes Zorn über diesem Ungläubigen ruht. Das beschreibt er hier, den Zorn Gottes über die Gottlosigkeit, über die Ungerechtigkeit des Menschen. Wir haben schon einiges uns dabei angesehen und haben uns Gedanken gemacht darüber, was es denn heißt, wenn Gott dahin geht, wenn er uns sich selbst überlässt, unsere sündigen Neigungen, seine gütige Hand zurückzieht und wie er uns beibringt, ihn zu ehren, haben wir auch uns schon angesehen, dass wir dankbar sein sollen. Heute möchte ich im Vers 21 noch etwas aufgreifen, was mir sehr wichtig erscheint. Also Gottes Zorn über den Menschen, was können wir daraus lernen? Lehren und Auswirkungen dieses Zorns. Vers 21 lese ich uns nochmal vor, denn obgleich sie Gott erkannten, haben sie ihn doch nicht als Gott geehrt und ihm nicht gedankt, sondern sind in ihren Gedanken in nichtigen Wahn verfallen und ihr unverständiges Herz wurde verfinstert. Ihr Herz wurde verfinstert. Gedanken, die nichts taugen, die nichtig sind, so wird es uns hier beschrieben. Kennen wir das? Ich glaube, jeder Mensch, der je auf dieser Erde gelebt hat und der jetzt lebt oder auch noch weiter lebe, wird ausgenommen von dem Herrn Jesus Christus, weiß, was das bedeutet. Das Herz verfinstert sich. Man erhebt sich morgens. Und im ersten Augenblick erscheint alles noch in Ordnung zu sein. So geht es den Kindern, den jungen Leuten, so geht es auch den Erwachsenen. Der Tag fängt gut an. Aber dann geschieht etwas. Irgendetwas, was wir vielleicht nicht vorhergesehen haben, passiert. Und wir sind nicht in der Lage, damit umzugehen. Und sofort entstehe in unserem Herzen finstere Gedanken. Das ist nur möglich, weil unser Herz einfach auch von der Sünde her noch so sehr geprägt ist. Der Verlorene, der den Herrn Jesus Christus gar nicht kennt, kann sich gar nicht wehren, in keiner Weise ist er in der Lage, diese Finsternis aus seinem Herz herauszubringen. Er würde es gerne tun, aber es gelingt ihm nicht. Und auch der Wiedergeborene hat die größte Mühe, und da komme ich jetzt im Grunde genommen heute Morgen zu uns, er hat die größte Mühe, Licht in seinem Herzen auch aufzubewahren. Das ist im Grunde genommen die Lehre, die wir aus diesem Vers 21 herausziehen können für uns. Der Gottlose, der sich von Gott abwendet, dessen Herz wird verfinstert. Und jetzt heißt es für mich, der ich nun wirklich auch mein Leben mit Jesus Christus führen möchte, als Kind Gottes, als ein Christ führen möchte, Oh, ich muss Licht in mein Herz lassen, dass es nicht verfinstert wird, dass meine Gedanken nicht nutzlos sind, nichtiger Wahn. Wenn wir jetzt alle unsere Gedanken, die wir in der letzten Woche gedacht haben, auf einen großen Haufen legen würden, und dann würden wir mit der Pinzette darin herumstochern und würden versuchen auszuwerten, was ist jetzt wertvoll und was ist nutzlos gewesen. Was würde dabei herauskommen? Welche Gedanken sind gut gewesen, dass wir sie einordnen könnten unter rechte Gedanken, Gedanken des Segens, des Heils, nützliche Gedanken. Und welche Gedanken? Das haben wir dann noch ganz schnell gemerkt, die waren völlig vergeblich und nutzlos. Was für ein Kampf ist es doch mit dem eigenen Herzen? Was für ein großer Kampf ist es, dieses Herz zu bewahren? Aber dieses Herz, darauf kommt es an, von ihm sind die Ausgänge des Lebens, so heißt es in der Sprüche, dieses Herz muss bewahrt sein. Der das bewahren kann, das ist der Herr Jesus Christus ganz allein. Aber wir von unserer Verantwortung wollen darauf Acht haben, dass wir Licht in unser Herz lassen. Wir müssen uns immer vorstellen, bildlich gesprochen, wir leben in einer Höhle. Wir leben in einem Verlies. Wir leben im finsteren Abgrund. Denn diese Welt, so erklärt es uns die Bibel, liegt in der Finsternis. Und jeden Tag, wenn wir in dieser Welt leben, treten wir mitten hinein in diese Finsternis. Ob das jetzt in unserer Familie ist, die Kinder, die den Herrn Jesus noch nicht kennen. Ob das jetzt am Arbeitsplatz ist, die Menschen, die den Herrn Jesus nicht kennen. Ob es jetzt die Nachbarschaft ist, wo auch so viele leben, die in der Finsternis sich befinden. Dauernd haben wir es mit Finsternis zu tun. Und was passiert, wenn ich lange Zeit in der Finsternis lebe? Ich werde selber von dieser Finsternis geprägt und angesteckt. So viele unverständige Herzen um mich herum, die verfinstert sind. Und es nagt an mir. Und es greift mich persönlich dann auch an. Und wenn ich jetzt nicht selbst dem etwas entgegensetzen kann, dann bin ich selber verfinstert. So geht es uns oft während der Woche. Dass wir im gleichen Takt im Grunde genommen mitschwingen wie die ganze Welt. Und dass wir in der gleichen Weise reden und nachdenken wie diese Welt. Dass wir gar nicht uns unterscheiden von den anderen. Unsere Sorgen sind die gleiche Sorge. Und es scheint, wenn wir reden, dass wir auch keine Lösung haben für unsere Sorge. Keine Hoffnung. Das passiert, wenn unsere eigenen Herzen verfinstert sind. Das passiert, wenn nicht das Licht Gottes, das Licht von dem Wort Gottes, unsere Herzen auch erfüllt. So einfach möchte ich es mir sagen und euch sagen, dieses Licht, was wir von der Bibel her bekommen können, muss unser Herz erfüllen. Und es muss fortwährend es erfüllen. Und wenn es das nicht tun kann, wenn dieses Licht, wenn das Wort Gottes, wenn der Herr Jesus Christus nicht unser Herz erfüllen kann, dann ist es automatisch erfüllt von der Finsternis. Das wisst ihr. Das ist unsere eigene Erfahrung, mit der wir leben. Wir wollen es uns schön einrichten und können es noch nicht tun. Wir brauchen diese Gnadenmittel, so sagt die Theologie. Gnadenmittel ist ein Mittel, was Gott gebraucht, um uns gnädig zu sein. Und dieses Wort, das ist wie eine Taschenlampe, wie eine Sonne. Und es muss in unser Herz hineinkommen und muss sich dort ausbreiten. Und es muss dort wirklich auch aufgehen können. Es muss herrlich und wunderbar dort auch wachsen können. Ach, jetzt in dem Urlaub haben wir ein paar Vorträge gehört, wenn wir als dann unterwegs mit dem Auto gefahren sind. Und einer davon war von Benedikt Peters, wie er dann auch über das Alte Testament einen Text drangenommen hat und hat erzählt, wie er beim Bibellesen darauf gestoßen ist, dass dieser Gedanke im Alten Testament, im Neuen Testament wieder vorkommt. Und er sagte, dass es ihm da aufgegangen ist, was für ein Segen es ist, das Wort Gottes auswendig zu lernen. Er hat den Hebräerbrief auswendig gelernt und Teile davon auswendig gelernt. Und als er eben nun auch im Alten Testament diese Bibelstelle gelesen hat, da ging es ihm auf, dieses Licht. Ach, das habe ich doch woanders genau schon so ähnlich gelesen. Das ist ein Segen. Und diesen Segen haben wir vor uns und bei uns und mit uns. Dieses Licht tragen wir in unsere eigenen Hände. Wenn wir das doch nur besser verwenden und gebrauchen könnten. Lass Licht in dein Herz. Wenn ihr jetzt in der kommenden Woche diesen Eindruck für euch habt, mein Herz ist wieder mal so richtig verfinstert, da ist kein Licht mehr da, dann macht es doch ganz einfach so, dass ihr ein Bibelwort aufschlagt, dass ihr einen Psalm lest, dass ihr irgendeine Ermutigung, eine Verheißung euch vornimmt und ganz neu sie euch anschaut. So einfach möchte ich es euch und auch mir selber mitgeben. Aber nicht nur lass Licht in dein Herz. Nicht nur das können wir lernen aus dem Zorn Gottes über die Gottlosigkeit, die Gefahr, dass sich unser Herz verfinstert. Sondern in Vers 25 lesen wir was weiteres. Also, dort steht sie und wieder ist die Rede von den Gottlosen, die also Gott gar ehre und achte, sie, welche die Wahrheit Gottes mit der Lüge vertauschten und dem Geschöpf Ehre und Gottesdienst erwiesen anstatt dem Schöpfer, der gelobt ist in Ewigkeit. Amen. Wie verdreht und verkehrt ist doch die Welt. Dem Geschöpf wird Ehre und Gottesdienst erwiesen. Wenn ich das lese und das, was der Paulus hier schreibt, gilt hier wirklich alle Menschen, wenn sie so geboren werden, dann werden sie in ihrer Sünde geboren. Das ist vererbt von Adam und Eva her und wir neigen aus diesem Grund dazu, zuallererst dem Geschöpf zu dienen. Sagen wir es mit anderen Worten, wir neigen dazu, dieser Welt zu dienen. Es ist von unserer Natur her, unser erstes Anliegen, von der alten Natur her, dieser Welt zu dienen. Dingen, die in dieser Welt sich befinden. Dinge, die vergehen. Dinge, die nicht mit in die nächste Welt, in die Herrlichkeit und in die Ewigkeit mitgenommen werden können. Das hängt uns alle an. Das ist einfach etwas, was wir von unserer Natur her, von der Sünde her mit uns auch rumschleppen. Und nun müssen wir, wenn wir sagen, wir wollen für den Herrn Jesus leben und wollen Kinder Gottes sein, jetzt müssen wir ganz neu lernen, Gott zu dienen. Das ist die zweite kleine Lektion, die ich uns heute Morgen mitgeben möchte. Lerne, Gott zu dienen. Ich könnte jetzt Beispiele bringen von Menschen, die in diakonische Arbeit auf dieser Welt ihr ganzes Leben dahingegeben haben. Irgendwo in Afrika oder in Asien, arme Menschen zu helfen, aber nie Gott gedient haben. Sie haben es für sich getan. Sie haben es für den Menschen getan, der in Not ist. Aber sie haben es nicht für Gott getan. Man kann das Richtige tun und doch in der Art, wie man es tut, wird es dann verkehrt. Versteht ihr, was ich meine? Ich will damit sagen, etwas wirklich für Gott zu tun und Gott zu dienen, das muss ich erst mal mir beibringen lassen von dem Herrn Jesus Christus. Einmal sagte Petrus ja, wir haben alles verlassen. Was wird denn eigentlich uns dafür geschenkt? Was erhalten wir denn? Und dann musste Herr Jesus ihm erklären, dass sie jetzt schon in diesem Leben wunderbare Dinge auch erhalten werden und am Ende das ewige Leben. Dass er ihnen ganz reichlich erstattet wird. Aber zuallererst Gott zu dienen, das ist etwas, wo wir im Grunde genommen immer wieder glauben, wir verlieren etwas. Wir verlassen etwas. Wir haben alles verlassen, sagte der Petrus. Wir haben alles verlassen. Geht es dir genau so, wenn du jetzt auch dir überlegst, Gott zu dienen, dass du dir dann sagst, aber dazu muss ich im Grunde genommen ja dieses und jenes zurückstehen lassen. Das ist für mich immer wieder im Grunde genommen ein Wunder zu sehen, wie die Apostel im Neuen Testament ihren Dienst versehen haben. Viele von ihnen waren verheiratet, haben ihre Frauen und ihre Kinder mit sich genommen und sind auf Reise gegangen. Das ist etwas, was wir uns gar nicht vorstellen können. Lerne Gott zu dienen. Was heißt es nur, Gott zu dienen? Wie kann ich das nur zusammenbekommen? Meine Familie, mein Haus, meine Wohnung, meine Arbeit. Und das alles miteinander zu verknüpfen, es auf Gott hin auszurichten. Ihm damit zu dienen. Ich könnte jetzt im Grunde genommen das noch mehr vertiefen, aber ich möchte nur diesen einen kleinen Gedanke euch mitgeben, weil ich noch ein paar andere Sachen euch ja einfach auch weitergeben möchte. Versuche es doch auch als Anliegen dir zeigen zu lassen. Herr, lehre du mich wirklich dir zu dienen. Lehre du mich in dem, was ich täglich tue, dich zu sehen. Wenn uns das nur gelingen könnte, ihn zu sehen in dem, was wir tun und immer wieder ihn vor uns zu haben und zu wissen, es ist unser Dienst, den wir von ihm erhalten haben. Das wäre wunderbar. Aber ich möchte fortschreiten und im Grunde genommen kann ich jetzt nicht alles weiter dran nehmen, was in diesem 25. Vers steht. Aber ich muss auf eine Besonderheit hier noch hinweisen, die eigentlich außergewöhnlich ist. Der Paulus redet über den Zorn Gottes, der über die Gottlosigkeit auch kommt und sagt dann eben in diesem 25. Vers am Ende, also sie, ich lese nochmal ganz vor, sie, welche die Wahrheit Gottes mit der Lüge vertauschen und dem Geschöpf Ehre und Gottesdienst erwiesen anstatt dem Schöpfer. Und dann sagt er, der gelobt ist in Ewigkeit. Amen. Als wäre es aus ihm herausgebrochen, dass er also sagte, das ist ja unfassbar, ich kann das gar nicht verstehen, seit ich Jesus Christus kennengelernt habe, wie man überhaupt mehr den Geschöpfen dienen kann und ihnen Ehre erweisen kann, als dem lebendigen Gott, der gelobt ist, in Ewigkeit, Amen, oder gesegnet ist, könnte man übersetzen. Es ist das Herz von dem Paulus, dass er sagt, wenn ich auf den lebendigen Gott schaue, dann sehe ich in ihm alle Segnungen, die Quellen für allen Segen. In ihm ist die Quelle alles Segens. Und er schaut auf ihn und sagt, wenn ich ihn betrachte, dann kann es doch gar nicht anders sein und anders gehen, als dass ich ihn anbete und ihm diene. Das steckt in seinem eigenen Herzen drin. Aber dazu hat er ihn betrachtet. Dazu hat er ihn angesehen. Und dazu ist er ihm eben auch dann so groß geworden, dass er das am Ende auch sagen konnte, der gelobt ist in Ewigkeit. Amen. Geht es uns auch so, dass wir sagen, wir können ja gar nicht anders, als von ihm zu reden, so haben im Neuen Testament die Apostel es dann gesagt. Wir müssen ja auch mit ihm uns beschäftigen. Wir müssen ja zu ihm kommen. Wir müssen ja auch aus ihm schöpfen, denn er ist der Gesegnete, der Gelobte. Ach, ist das unser eigenes Herz? Sind das unsere Gedanken? Können wir auch im Grunde genommen, wenn wir uns mit solchen Themen beschäftigen, wie den Zorn Gottes, dann sagen, also, es ist eigentlich unbegreiflich, wie ein Mensch Gott ganz vergessen kann, der so reich gesegnet ist, der so gepriesen und gelobt ist. Und doch, wir wissen es, es ist in unserem eigenen Leben oft so, dass Tage vergehen, wo wir dann am Ende sagen, eigentlich das, was mich heute beschäftigt hat, sind alles Dinge gewesen, die vergehen. Alles Dinge, die wirklich eigentlich gar nicht so viel Wert haben. Und trotzdem habe ich mein Herz dran gehängt. Und trotzdem bin ich nicht davon losgekommen. Dass wir dahin kommen, dann zu sagen, das möchte ich von dem Paulus lernen. Das möchte ich von ihm auch mir zeigen lassen. Dass ich so den Herrn Jesus Christus sehe, dass mir alles andere dagegen im Grunde genommen als wertlos erscheint. Aber gehen wir noch ein Schritt weiter und kommen zu einem Punkt, der uns auch schwer zu schaffen macht. Und der hier im Vers 28 auch, lest es mit mir noch miteinander, erklärt wird. Das ist jetzt also eine Beschreibung der Menschen, die unter den Zorn Gottes gekommen sind und gottlos sind. Und ich lese es mal, wie es zuallererst in der Schlachter auch versetzt wird. Und gleich wie sie Gott nicht der Anerkennung würdigten. Jetzt wird es in andere Übersetzungen etwas anders auch übersetzt. Und gleich wie sie es nicht gut befanden, Gott in Erkenntnis festzuhalten, was eigentlich nun wirklich auch wörtlicher von der Übersetzung her ist. Also hier ist im Grunde genommen der Gedanke da, dass jemand sich hinstellt und dass er quasi auf Gott schaut, auf das Wort Gottes schaut, auf den Vater, den Sohn, den Heiligen Geist, dass er all das, was Gott betrifft, auf eine Waage legt und es prüft oder wiegt und danach bewertet, besonders eben auch die Erkenntnis Gottes. Und dann quasi es für gut oder weniger gut bewertet oder empfindet. Das ist genau das, was im Griechischen hier steht. Da hat jemand also das alles auf eine Waage gelegt und hat es abgewogen, die Erkenntnis Gottes, und hat dann gesagt, also das ist eigentlich gar nicht so wichtig und wertvoll und gut. Damit muss ich mich eigentlich nicht so sehr beschäftigen. Und das ist es genau, was Gott zornig macht. Und wenn wir jetzt aus diesem Zorn eine Lehre für uns ziehen wollen, dann ist es im Grunde genommen dieses eine: habe Freude daran, Gott zu erkennen. Habe Freude daran, Gott zu erkennen. Diese Freude, wo sie ist so wichtig. Sie ist so, so wichtig in Bezug auf unsere Erkenntnis und das Wachstum in dieser Erkenntnis. Nun sind wir doch mal ganz ehrlich, geht es uns nicht manchmal auch so, dass wir sagen, also wenn ich mir das jetzt angucke, diese Geschichte mit der Bibel und meinem Bibelstudium und eure stille Zeit, und wenn ich das jetzt also so auf meine tägliche Waage lege, all der Angelegenheiten, wo ich sage, also das ist jetzt etwas, was gut ist und was wichtig ist und wofür ich mir Zeit nehmen muss, und das ist jetzt etwas, was weniger wichtig ist, wo ich mir weniger Zeit dafür nehmen muss, dass wir dann sagen, ach ja, dafür muss ich mir vielleicht gar nicht so viel Zeit nehmen. Genau das ist sicherlich unser Kampf, den wir täglich auch kämpfen, wo Gott uns hier aber auf eine ganz eindringliche Weise sagt, das macht ihn zornig. Es macht ihn zornig, dass wir selbst die größte Mühe damit haben, das, was herrlich ist und das ewige Leben darstellt und unsere Herrlichkeit später bestimmt, dass wir das so schwer nur in den Griff kriegen, Gott festzuhalten in der Erkenntnis. Also ihn aufzusuchen, sein Angesicht, ihn zu betrachten und sich an ihm zu erfreuen, vor ihm stehen zu bleiben. Das ist so schwierig für uns. Ach, so oft habe ich das hier schon sicherlich auch von der Kanzel herunter gesagt, aber ich glaube, wir müssen es immer wieder neu uns auch
anhöre und einpräge, weil das unser mitgrößtes Problem ist. Gott festzuhalten in der Erkenntnis, sich an ihm zu erfreuen, es für gut zu befinden, ihn kennenzulernen. Was würde das bewirken, wenn wir genau so eine Einstellung haben? Es würde bewirken, dass wir wirklich auch in dieser Freude wachsen könnten. Das muss ich einfach am Schluss hier sagen. Am Anfang ist es Arbeit und Geschäft. Am Anfang ist es Mühe. Am Anfang ist es auch manchmal eine Qual. Dieses sich auf Gott zuzubewegen, dieses sich auf den Herrn Jesus Christus und sein Wort zu konzentrieren, weil unser Fleisch uns wegführen will davon. Weil unser Fleisch, also das wird nicht angezogen davon, sondern im Gegenteil, es leidet darunter. Unser nicht erlöstes Fleisch, unser Leib, wird sich unser Leben lang wehren gegen diese Übung. Wir dürfen nicht glauben, dass wir von unserem Leib her das erfahren werden, dass es für uns einfach sein wird, Gott zu erkennen und Freude daran zu haben, ihn noch mehr kennenzulernen, ihn noch tiefer kennenzulernen, sein Wort noch besser zu verstehen, sein Wesen noch besser zu verstehen. So müssen wir uns einfach darauf einstellen, dass in uns drinnen einer immer rufen wird, steh auf und geh weiter und jetzt muss doch das auch noch geschehen und jenes noch geschehen. Das ist wichtig, dass wir das begreifen, dass wir das verstehen und dass wir dann im Grunde genommen diese Angewohnheit uns angewöhnen können, vor ihm stehen zu bleiben. Es muss für uns wie bei den Begierden, von denen hier die Rede ist, etwas sein, was wächst. Diese Begierde, von denen hier die Rede ist, sind sündige Begierde. Und die sind schrecklich. Und die sind also so lästig. Und sie bringen uns den Zorn Gottes. Während aber es in einer positiven Weise eine Begierde gibt, die in unserem Herzen wachsen kann. Und die von uns trainiert werden muss. Im Psalm 37, Vers 4 steht dieser Gedanke. Und den möchte ich einfach hier nochmal vorlesen. Habe deine Lust am Herrn. Wohlgefallen, verlange, ist das, was hier gemeint ist. Habe deine Lust am Herrn, so wird er dir geben, was dein Herz begehrt. Gottes Zorn kommt über diese Begierde, die weltlich sind, sündig sind. Und wir sollen von unserer Seite aus jetzt diese Lust kultivieren, diese Freude, dieses Wohlgefallen, dieses Verlangen nach Gott. Und das ist es, was im Grunde genommen dann auch uns hilft, wenn dieses Verlangen, diese Freude, diese Lust dann auch hat etwas wachsen können. Das ist wie wenn ein kleines Kind laufen lernt. Auf einmal merkt es, dass es Kräfte bekommen hat, den eigenen Körper abzustützen. Und dann fängt es an, sich einfach so ein kleines bisschen aufzurichten. Und dann geht es weiter, dass es sich hochzieht an irgendwelche Gegenstände und anfängt auf einmal selbstständig zu stehen. Es muss sich noch feststellen, aber es steht schon auf eigenen Beinen. Und dann beginnt es, die ersten Schritte zu tun. Und es will weiter und weiter und weiter laufen. Und dann muss man aufpassen, weil es jetzt gefährlich wird, weil es überall hingehen kann. Aber ihr merkt diesen Gedanken, was ich euch hier damit aufzeige. Das ist die Entdeckung. Das ist die Entdeckung, diese Freude an Gott, dieses Verlangen nach ihm. Wenn es wachsen kann, wenn es anfängt, in unserem eigenen Leben sich zu entwickeln, dann hilft es uns auf eine wunderbare Weise, dass wir angezogen werden zu ihm hin. Dass wir von uns aus nun auch gar nicht mehr ohne ihn und sein Wort leben wollen. Wir können nicht dann ohne das Wort Gottes durch den Tag gehe. Wir suchen es. Wir haben ein Verlangen danach. Darum geht es. Das gilt es zu kultivieren. Das gilt es auch zu hegen und zu pflegen. Es ist so gefährlich, die Bibel außer Acht zu lassen, in dem Sinn, dass ich es mir angewöhne, mein Bibelstudium oberflächlich werden zu lassen. Weil es mich in große Gefahr bringt, dass diese Freude und dieses Verlangen, dass es nach ist. Es sind keine Entdeckungen mehr da. Es ist wie der Weg, den ich jeden Tag gehe. Der ist so uninteressant. Ich schaue nur links und rechts. Es ist immer der gleiche Weg. Aber wenn ich einen Weg gehe, wo ich immer neue Entdeckungen mache, ist mein Herz aufgeregt. Das ist wie wenn die Kinder von der Schule nach Hause kommen und erzählen, was sie erlebt haben. Das ist passiert im Unterricht. Und das ist passiert auf dem Pausenhof. Und das ist passiert dann nachher auf dem Heimweg. Lauter Entdeckungen. Das Leben eines Kindes ist voller Entdeckungen. Und so soll im Grunde genommen unser Leben sein, dass wir in der Begegnung mit Jesus Christus immer wieder neue Entdeckungen machen. Und diese Entdeckungen helfen uns, ein Verlangen zu haben, noch weiter und noch tiefer hineinzukommen, dass wir sagen, wir befinden es für gut, Gott festzuhalten in der Erkenntnis. Wir haben sogar ein Verlangen, noch mehr und weiter ihn kennenzulernen, noch tiefer vorzustoßen vor sein Angesicht, noch mehr auch in seine Gegenwart zu treten und ihn auch anzusehen. Geht es uns so? Meine Predigt ist im Grunde genommen hier am Ende angelangt. Ich möchte gar noch mal ein viel mehr sagen. Wenn wir es von der Seite des Herrn Jesus aus betrachten, dann kann er uns einmal sagen im Lukas-Evangelium, am Abendmahl, am letzten Abend, als er mit seinen Jüngern zusammen war, in Kapitel 22, Vers 15, mich hat herzlich verlangt, dieses Passa mit euch zu essen, ehe ich leide. Ich glaube, dass wir uns nur ganz schwer hineinversetzen können in die Situation. Das ist sicherlich manchmal auch unser Problem. Wir können nicht mitempfinden, was der Herr Jesus an diesem Abend schon auf seinen Schultern trägt. Die Last des Herankommenden, von dem er wusste, dass es auf ihn zukommen würde. Dass er sein Leben hingeben müsste. Dass er selbst zur Sünde gemacht wird. Dass er vom Vater verlassen sein wird. All diese Dinge. Es liegt auf seinen Schultern. Und trotzdem ist in seinem gesunden Herzen ein tiefes, innigliches Verlangen nach seinen Kindern. Versteht ihr? Es ist da. Mich hat herzlich verlangt, dieses Passa mit euch zu essen. Und dieses Verlangen will er in unserem eigenen Leben uns schenken. Und da komme ich im Grunde genommen zu der Seite, wo wir von Gott her auch schöpfen können. Wo wir begreifen können, so viel Lasten, wie er an diesem Abend getragen hat, werde ich nie in meinem eigenen Leben je tragen müssen. Nie. So viel Kämpfe, wie er schon zuvor, vor diesem Abend gekämpft hat, werde ich nie in meinem eigenen Leben kämpfen müssen. Und trotzdem ist dieses kindliche Verlangen in seinem Herzen, mich hat herzlich verlangt, dieses Passa mit euch zu essen. Dieses Verlangen will er uns schenken. Das ist die Frucht des Heiligen Geistes und ein Zeichen, dass wir es mit dem Kind Gottes zu tun haben, wo dieses Verlangen da ist. Jesus lässt es in unserem eigenen Herzen wachsen, dass wir sagen, ich befinde es für wunderschön, für gut, Gott zu erkennen. Das ist für mich wie der Gang ins Paradies, wie die Auszeit jeden Tag, wo ich diese Finsternis verlassen kann und in sein Licht treten kann. Wo meine Batterie ganz neu aufgeladen wird und ich gestärkt werde und ich wieder ausgerichtet werde. So soll es sein. So will der Herr Jesus es auch schenken, dass wir es in unserem eigenen Leben für uns erfahren dürfen, dass wir sagen, es ist wunderbar, mit ihm zu gehen. So heißt es, glaube ich, ja auch in einem Lied. O möge der Herr das uns schenken, dass wir genau so empfinden, dass diese Freude an ihm, diese Lust an ihm wirklich in unserem Leben da ist. Habe deine Lust an dem Herrn, und er wird dir geben, was dein Herz sich wünscht. Ach, möge der Herr uns helfen dazu und uns auch da voranbringen. Ich möchte am Schluss mit uns gemeinsam noch still werden und beten. Ach, Jesus Christus, du siehst, wie es in unserem Herz so oft ausschaut, wenn wir durch die Woche gehen. Wie viel finstere Gedanken dort hausen. Und es ist gar nicht leicht, sie zu verscheuchen. Ach, wir wollen es ganz kindlich bekennen, Herr, dass wir oft erliegen in diesen Gedanken, wirklich dann auch verfinstert sind. Und dann merken wir aber am Ende, wenn wir wieder aufwachen, ach, wie nutzlos war das alles. Und wie sinnlos sind all diese Gedanken gewesen. Ach Herr, wir kommen zu dir und bitten dich darum, dass du unsere Herzen reinigst. Oh, dass wir Licht in unser Herz hineinlassen, dein göttliches Licht. Dass wir geprägt sind, Herr, für unsere neue Heimat. Dass wir als Himmelsbürger mit dem himmlischen Licht umgeben sind. Oh, wie der Mose, als er aus deiner Gegenwart kam, sein Angesicht leuchtete. Oh, schenke in unserem Herzen und aufleuchte deines Angesichtes. Und Herr, du weißt auch darum, wie viel Not wir damit haben, dich zu erkennen. Und wie wenig Freude es uns noch bereitet, dich zu erkennen. Wie oft wir es gar nicht als gut empfinden und aus dem Grund heraus auch uns nicht so viel Zeit dafür nehmen. Herr, auch hier wollen wir bekennen, dass wir ganz am Anfang erst stehen. Und du musst uns sehen, dass dein Verlangen in unserem Herzen wachsen kann. Trotz all der Kämpfe und der Lasten, mit denen wir zu tun haben, dass wir ein Verlangen nach dir haben. Oh, dass wir in den Tag gehen mit diesem Verlangen, dich zu sehen und auf dich zu hören und dein Wort in unserem Herzen zu bewahren. Oh, schenke es uns auch, dass wir in unserem Zeugnis nach außen hin dieses Verlangen nach dir zum Ausdruck bringen können. Ja, Herr, dass wir doch auch für unsere Umwelt ein Wunder sind, dass sie staunen darüber, dass wir uns solche Gedanken machen, dass wir uns mit solchen Dingen beschäftigen und dass sie uns dann fragen, warum machst du das überhaupt? Danke, dass wir es dir hinlegen dürfen. Oh, in deine Hände befehle wir uns jetzt auch für den weiteren Sonntag. Bitte dich, Herr, um deinen weiteren Segen. Amen. Ja, wir singen am Ende noch das Lied Nummer 306. Lied Nummer 306.